HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Klaus Hofmeister herzlich willkommen zu Lebenswert, zu den Gesprächen am Feiertag. Heute kümmern wir uns um die Frage, was meinem Leben Sinn geben kann. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist ja so alt wie die Menschheit. Warum bin ich auf der Erde? Was ist meine Bestimmung? Wie gestalte ich mein Leben so, dass es wertvoll ist? Da gibt es den großen Sinn, aber da gibt es auch ganz viele kleine alltägliche Sinnerfahrungen. Wenn ich eine Rose betrachte und staune, dann frage ich in dem Augenblick nicht mehr nach dem Sinn des Lebens, sondern ich erfahre ihn. Menschen, die einen Sinn im Leben erkennen oder die ihrem Leben einen Sinn zu geben vermögen, leben nicht getrieben, sondern selbstbestimmt. Sie sind stark und widerstandsfähig. Und von dem Philosophen Friedrich Nietzsche stammt der Satz, wer ein Warum im Leben hat, oder manchmal wird auch gesagt, wer ein Wofür im Leben hat, erträgt jedes Wie. Die Resilienz, also der Umgang mit Krisen, ist oft leichter für Menschen, die in ihrer Lebenssituation ein Wofür, einen Sinn erkennen. Das ist Thema in Lebenswert bei den Gesprächen am Feiertag in HR2 Kultur. Und zu Gast ist heute Christoph Schlick. Er ist ehemaliger Benediktinermönch und er ist jetzt aber schon seit fast 20 Jahren Leiter des Sinnzentrums in Salzburg. Basierend auf der von Viktor Frankl entwickelten Logotherapie hilft er seinen Klienten dabei, herauszufinden, was meinem Leben echten Sinn gibt. Und wie immer bei Lebenswert sind Sie natürlich eingeladen, die Erfahrungen und Antworten auf die Frage nach dem Sinn, die uns heute beschäftigt, telefonisch einzubringen. Zunächst mal herzlich willkommen, Christoph Schlick hier in Frankfurt.
Einen schönen Nachmittag.
Herr Schlick, was meinem Leben echten Sinn gibt, so heißt das Buch, das Sie gerade veröffentlicht haben, was meinem Leben echten Sinn gibt. Gibt es denn auch einen unechten Sinn? Warum haben Sie so Wert gelegt auf diesen echten Sinn?
Es gibt nicht nur unechten Sinn, es gibt auch Unsinn. Also es gibt ganz verschiedene Arten von oder Möglichkeiten, wie man sich diesem Thema nähern kann. Echten Sinn würde ich meinen, das ist etwas Klares, etwas Reines, etwas ganz Bewusstes, auf das wir uns einstellen können. Mhm. Und man ist bei der Auswahl des Titels auch ein bisschen fremdgesteuert bei so einem Buch, wie Sie wissen. Aber meine Intention ist wirklich hinzufühlen, was ist denn wirklich, wirklich wichtig für mich.
Also das, was tragend ist in dieser Frage nach dem Sinn. Ja, darüber wollen wir uns vor allen Dingen auch mit Ihnen austauschen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihren Erfahrungen in Kontakt kommen. Was macht mein Leben, was macht Ihr Leben sinnvoll? Bei welchen Situationen erleben Sie einen Sinn und gibt es auch Sinn, zum Beispiel in ja, sinnlosen oder schweren Erfahrungen? Rufen Sie uns an. Im Laufe der Sendung werden wir uns freuen, Sie am Telefon begrüßen zu können. Die Telefonnummer sage ich jetzt nochmal häufiger. Hier ist sie schon einmal 069 155 6126. In welchen Situationen erleben Sie Sinn in Ihrem Leben und was würden Sie sagen, wo ist mein Leben und wann ist mein Leben sinnvoll? Die Telefonnummer ins Studio und zu Christoph Schlick lautet 069 155 6126. Parisian Waltz heißt dieses Stück von Thierry Massoubre und damit ging es schon mal ganz beschwingt in den Nachmittag. Und weil unser Studiogast Christoph Schlick ein Österreicher ist, ist das mit dem beschwingten Dreivierteltakt mit dem Walzer ja auch irgendwie passend, oder?
Ja, das war jetzt ganz gut.
Heimatliche Gefühle.
Im Sommertanz.
HR2 ist hier Kultur. HR2 Kultur lebenswert heißt die Sendung. Was mein Leben sinnvoll macht, ist unser Thema heute. Und Christoph Schlick ist Studiogast. Herr Schlick, Sie sind Leiter und Gründer des Sinnzentrums in Salzburg. Schildern Sie uns doch mal, was Sie für Angebote machen, vor allen Dingen aber auch, was sind das für Menschen, die mit Ihrer Hilfe so den Sinn wiederfinden wollen?
Also die Menschen, die zu uns kommen, kommen wirklich mit den verschiedensten Anliegen aus den verschiedensten Altersstufen, aus den verschiedensten Berufsgruppen. Also es kommen jetzt keine Kinder zu uns, aber es kommen Eltern mit Kindern und es kommen ältere Menschen, es kommen Menschen in beruflichen Veränderungsphasen mit gesundheitlichen Themen, in Beziehungsfragen oder auch in Beratungen, die man so im Klassischen manchmal als Psychotherapie bezeichnen würde. Mhm. Also so das Spektrum ist relativ groß. Im Kern, glaube ich, bewegt wirklich immer diese Frage, ich sage es eher, was ist mir wirklich wichtig? Auch wenn das den meisten Menschen nicht bewusst ist, wenn sie kommen. Den meisten ist nicht bewusst, also wir stellen eher die Frage, wer bist du? Was macht dich aus? Was sind so deine tragenden Säulen in deinem Leben? Und dann beginnt schon ein Prozess.
Mhm. Das heißt also, für Sie ist die Frage nach dem Sinn des Lebens im Grunde eine Schlüsselfrage auch für Menschen, die in irgendwelchen Schwierigkeiten stecken, weil sich rund um diese Frage einfach viele Probleme auch kulminieren.
Ich glaube, dass wir in vielen Fragen unseres Lebens sehr im Außen sind, sehr fremdgesteuert. Also das ist jetzt gar nichts Schlechtes, es ist einfach so. Wir sind durch unseren Beruf, unsere Familie, um die Aufgaben, die uns gestellt sind, da werden wir von vielen Dingen rundherum gesteuert. Wenn wir in eine Krise kommen, dann wird es, oder wenn wir uns neu entscheiden müssen, muss gar nicht immer eine Krise sein, oder wenn es neue Phasen unseres Lebens gibt, dann wird es darauf ankommen zu sagen, wer bin denn ich, wo stehe ich denn, um aus dieser Position heraus wieder eine eigene Entscheidung zu treffen und nicht eine fremdgesteuerte, von irgendwoher angetriebene.
Mhm. Sie arbeiten mit der Therapieform der Logotherapie. Logos heißt Sinn. Was ist die Grundidee dieser Therapie?
Also die Grundidee, wie sie Viktor Frankl formuliert hat, der ein Schüler von Freud und Adler war und dafür sehr bekannt ist, dass er das Konzentrationslager erleben musste, aber auch überlebt hat. Die Grundidee ist einerseits diese Sinnorientierung, diese Lösungsorientierung, Sie haben früher das Wort schon gesagt, Resilienz, diese Selbstheilungskräfte, die in einem Menschen sind. Und Frankl geht davon aus, dass jeder Mensch in seinem Kern, er nennt das eine geistige Person und wir würden jetzt sagen, eine immer gesunde geistige Person hat, die sich trotz Ängsten, trotz Schwierigkeiten, auch trotz einer Erkrankung vielleicht oder trotz äußeren sozialen, wirtschaftlichen Bedingungen immer gesund entwickeln kann.
Mhm.
Trotz Macht des Geistes nennt er das, dieses Wort des Trotzens, nicht des Trotzens des kleinen Kindes, sondern dieses Aufstehen gegen etwas, das ist so die Kraft, die in allem drinnen ist. Also jeder hat in dieser Idee der Logotherapie eine Kraft und eine Chance in sich, sich zu entwickeln und sein Leben weiter zu gestalten.
Das ist ja mal eine wichtige Grundentscheidung, wenn Sie mit Patienten zu tun haben, die ja zunächst mal in Schwäche kommen zu Ihnen, denn sie haben ein Problem und in der Regel hat man Probleme und fühlt sich dann eben in der Situation schwach. Das heißt also, der Blick auf den Menschen auch von Ihnen aus als Therapeut ist immer, also da ist jemand, der ist an einer Stelle gesund. Und das ist im Grunde das Wesentliche, was man über ihn sagen kann. Er hat die Kraft, rauszukommen.
Das ist manchmal mit ein bisschen Lächeln sogar zu betrachten. Und Humor ist etwas, das den Viktor Frankl ganz besonders einsetzt, auch in seiner Therapie. Menschen kommen mit ihren Sorgen, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Problemen. Und wenn sie sie schildern, dann kommt irgendwann der Punkt im Gespräch meistens, wo ich so tief durchatme und sage, ja gut, das habe ich jetzt gehört und das gilt es auch wahrzunehmen und das gilt es auch wertzuschätzen, ist vielleicht das falsche Wort, aber es gilt es wirklich zu sagen, ja, das ist schwierig und trotzdem gibt es was anderes. Was gibt es denn in deinem Leben noch? Mhm. Und wir kennen das, glaube ich, wenn wir so unseren Lebensweg immer wieder betrachten, es bleiben dann diese Reste, die uns aber wieder die neue Kraft geben. Und das sind nicht nur Reste, sondern das sind die Samenkörner, die dann wieder groß wachsen können, austreiben, die eine Kraft haben.
Mhm. Inwieweit hängt dieser Geist, der heil ist oder der gesund ist in jedem Menschen, inwieweit hängt das mit dem Stichwort Sinn zusammen? Ist an diesem Geist oder in diesem Geist auch sozusagen der Sinn verborgen, der dann die Kraft hat, einen weiterzuführen?
Wir nennen das, in diesem Geist ist der sogenannte Wille zum Sinn zu Hause. Diese drei Therapieformen, die in Wien gegründet wurden, die Psychoanalyse des Herrn Freud, die wird gerne in einer ganz Kurzfassung, sehr verkürzend, muss ich schon zugeben, genannt Wille zur Lust. Also auch Wille zum Genießen, zum Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt die zweite Form, die Viktor Adler geprägt hat, die Individualpsychotherapie, und die wird auf den Punkt gebracht mit Wille zur Macht, Wille zum sich durchsetzen, und das ist auch wichtig, ja, also sich behaupten zu können. Aber die zwei bleiben doch irgendwie kurz. Und Frankl sagt, und in der geistigen Person liegt der gestaltende Wille zum Sinn. Der Wille, etwas in diesem Leben zu erfahren, etwas umzusetzen, die Welt reicher zu machen durch meinen Beitrag oder auch in der Welt etwas ganz Sinnvolles zu erleben.
Mhm. Haben Sie eigentlich Viktor Frankl noch kennengelernt?
Ich hatte das Glück, Viktor Frankl, er ist 97 gestorben und ich war 16, wie ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe und in einem Vortrag, also das war 77, ich habe ihn eigentlich noch 20 Jahre lang immer wieder in Vorträgen, in kleineren und größeren Runden erlebt und habe so seine ansteckende, dynamische Kraft erlebt. Also er war ein begnadeter und begeisterter, aber auch begeisternder Redner. Das war unglaublich.
Und er hat eben diesen biografischen Hintergrund, der ihm natürlich auch eine ganz spezielle Glaubwürdigkeit verschafft hat, denn er hatte tatsächlich Konzentrationslager überlebt und er hat auch, glaube ich, sich nicht gescheut, das durchaus mit der Frage nach dem, was einem in der Krise wirklich trägt und auch dem Sinn zu verbinden, oder?
Ja, also das Besondere an Viktor Frankl ist, er hat seine Theorie ja schon vor dem Konzentrationslager formuliert und publiziert. Also manche sagen ja, ja gut, er hat das durchgemacht, aufgrund dessen musste er so denken. Nein, das stimmt nicht, er hat schon vorher, er hat es an sich selbst ausprobiert und hat immer wieder gesagt, das, was ihn durchgetragen hat durch das Konzentrationslager, ist diese Hoffnung, dieses Urvertrauen, dass es hinter all dem, was er da jetzt erleben muss, einen Sinn gibt, eine Vision, eine Möglichkeit auf seine Familie hin, auf eine Aufgabe hin, die er noch hat. Er wusste ja nicht, ob er den nächsten Tag oder diese Nacht noch überleben wird, aber er hatte immer in sich als diesen Grundmotor, diese Vision, es wird für etwas sein.
Mhm. Es gibt einen anderen Grundsatz der Logotherapie, der auch im Grunde wie in Stein gemeißelt steht, den Sie auch in Ihrem Buch zitieren. Das Leben hat einen Sinn. Das ist ja für viele eine große Frage, aber in der Logotherapie ist das im Grunde ein Credo.
Ja, es ist ein Credo, weil Frankl sagt, wir können den Sinn des Lebens, also es gibt so eine Wand, sagt er, hinter die wir nicht zurück können. Wir können die Sinnhaftigkeit des Seins nicht hinterfragen, denn wir sind. Ja, das ist jetzt ein sehr philosophisches Thema, worüber wir uns lang unterhalten können. Aber er sagt, das ist ein Axiom. Er sagt, Leben per se ist sinnvoll. Ob das jetzt eine Einzelperson auch immer so erleben kann für sich persönlich in der Situation, in der sie gerade ist, das ist nochmal ein anderes Blatt. Aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Leben, egal in welcher Situation, sinnvoll ist. Wir müssen auch akzeptieren, nicht nur wir in der Therapie, ich glaube, das dürfen wir einfach so in der Welt sehen, dass nicht alles sinnvoll ist, was wir erleben. Aber grundsätzlich Leben als solches ist sinnvoll.
Mhm. Vielen Dank, Christoph Schlick. Man sagt ja manchmal, die Sonne geht auf und geht unter, wir verdienen Geld, wir geben es wieder aus, wir bekommen Kinder oder auch nicht in 100 Jahren, dann sind wir tot und vergessen. Was soll denn da eigentlich der Sinn sein? Von solchen Gedanken sind wir alle vermutlich nicht gefeit, aber wir gehen heute mal der Frage nach, was das positiv hat. Wo ist der Lebenssinn für Sie? Worin liegt er? In welchen Momenten spüren Sie den Sinn? Was können Sie da berichten? Gibt es vielleicht einen Punkt in Ihrem Leben, wo Sie den Sinn mal besonders deutlich gespürt haben oder wo sich für Sie auch der Sinn des Lebens fast geklärt hat? Das interessiert uns hier für unser Gespräch. Also sehr praktische Lebenserfahrungen, weniger die philosophischen Höhen, auf die man dieses Thema auch treiben könnte. Unsere Telefonnummer hier im Studio 069 155 6126. Kann man irgendwo auch mehr Leben, mehr Sinn in sein Leben bringen? Gab es mal Punkte, wo Sie den Sinn gespürt haben? Das sind meine Fragen an Sie. Und wie geben Sie Ihrem Leben Sinn? 069 155 6126. Das Rondo aus der Serenade G-Dur, die kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Also bewegen uns wir musikalisch auch schon wieder in Österreich, wo unser Studiogast Christoph Schlick das Sinnzentrum leitet, nämlich in Salzburg. Ja, wir denken hier in HR2 Kultur lebenswert heute darüber nach, was den Sinn des Lebens ausmachen kann. Und da gibt es die ganz großen Fragen, was ist so der Sinn des ganzen Lebens? Aber wir sprechen auch gerne mit Ihnen über alltägliche Erfahrungen. In welchen Situationen erleben Sie, dass das Leben sinnvoll ist? Wann konnten Sie schon mal sagen, ja, aus ganzem Herzen, mein Leben hat einen Sinn? Haben Sie einmal Schweres, vielleicht auch Sinnloses erlebt, das dann schließlich vielleicht doch einen Sinn hatte? Wie gehen Sie ganz alltäglich Ihrem Leben mehr Sinn? Das sind so meine Fragen. 069155 6126, das ist die Telefonnummer hier zu uns ins Studio und wir freuen uns über Ihre Lebenserfahrung zu diesem Thema, was meinem Leben Sinn gibt. 069 155 6126. Christoph Schlick, Leiter des Sinnzentrums in Salzburg, ist unser Gesprächspartner. Er ist Autor des Buches, was meinem Leben echten Sinn gibt. Herr Schlick, warum sollten wir uns möglichst klar werden über unseren Sinn? Sicherlich leben wir irgendwie auch mit so bewussten oder vorbewussten Orientierungen. Aber warum ist es doch wichtig, sich da eigentlich möglichst klar zu werden?
Meine Erfahrung ist, dass wir einfach, also möglichst klar werden, das klingt jetzt ein bisschen nach einem Anspruch, den würde ich so gar nicht erheben. Ich glaube, dass wir immer wieder innehalten sollten und reflektieren sollen, wodurch bin ich denn jetzt gesteuert, was ist mir wichtig, in welche Richtung geht das? Manchmal läuft ein Leben so ganz gut dahin und da brauchen wir diese Momente gar nicht so, wo wir innehalten und diese Pausen machen. Das geht auch ganz gut. Manchmal passieren aber dann doch Dinge, die uns ein bisschen unrund werden lassen, die uns aus der Balance bringen. Und für die sind wir manchmal selbstverantwortlich, manchmal kommen sie von außen, manchmal kommen sie überraschend, manche haben sich angekündigt. Das ist sehr verschieden in den einzelnen Lebensgeschichten. Wenn ich mich immer wieder damit beschäftige, was ist mir wirklich wichtig, wieso treffe ich eigentlich eine Entscheidung in diese Richtung oder in jene, welche Prioritäten setze ich, dann behaupte ich zumindest, bin ich wirklich besser darauf vorbereitet, wenn etwas kommt oder geschieht, das vielleicht unerwartet ist. Und das wirft mich nicht so leicht aus der Bahn, als wenn ich ganz unvorbereitet vor eine Situation gestellt werde und keine Kriterien dafür habe.
Das sind jetzt so die Fragen nach der Orientierung, nach den großen Richtungen, so, die man im Leben hat. Und das ist ja oft auch das, was man meint, wenn man so vom Sinn des Lebens spricht, dann hat das immer gleich so was ganz Großes. Aber kann man eigentlich auch Sinnerfahrungen machen, die sozusagen ganz alltäglich sind? Gibt es Momente in Ihrem Leben, Herr Schlick, wo Sie sagen irgendwie, ach, das ist für mich einfach ein sinnvolles Erleben oder ein sinnvoller Moment, das so ganz im Alltäglichen anzusiedeln ist?
Es gibt, also wir bilden ja die Sinnfrage immer ab über den Begriff der Wertigkeiten oder der Werte, was mir wichtig ist. Und einerseits sind das ganz große Dinge, so Wertigkeiten wie Urvertrauen, wie Dankbarkeit, wie Liebe. Und auf der anderen Seite sind das aber ganz kleine Dinge. Sie haben eingangs erwähnt, eine Rose, eine Blume, die ich sehe. Und ich glaube, dass in diesen kleinen Bereichen das Training passieren sollte. Das Wahrnehmen, das bewusste Wahrnehmen eines Sonnenaufgangs, eines Regenschauers, das Lächeln eines Menschen in der Früh oder manchmal auch das Mühsame, das wir gerade erleben, und das zu verknüpfen mit diesen großen Dingen. Kann ich dafür dankbar sein? Oder ärgert mich das gerade? Und wieso ärgert es mich eigentlich? Woran erfreue ich mich? Ich sage manchmal, wenn so Menschen kommen oder in einem Ausbildungskurs oder in einem Vortrag, es fängt damit an, ob sie, ein österreichischer Begriff, die Nudelsuppe, die sie da jetzt haben, oder den Kaiserschmarrn, ob sie den einfach essen, nur um satt zu werden, oder ob sie das auch genießen können, ob sie dafür dankbar sind, ob sie Freude daran erleben. Es sind nicht so sehr die großen Dinge, die uns jetzt so sehr steuern. Ja, die steuern uns, aber die Haltung entsteht, diese Haltung der Dankbarkeit zum Beispiel oder des Grundvertrauens, im Üben der kleinen Dinge und im Wahrnehmen. Es ist heute so ein modernes Wort, das immer wieder vorkommt, Achtsamkeit. Dieses bewusste Wahrnehmen, das haben wir ein bisschen aus den östlichen Kulturen wiederentdecken dürfen, aber das hat es bei uns ja auch schon immer gegeben.
Herr Schlick, Sie waren 20 Jahre lang, ich hoffe, ich habe die Zahl jetzt richtig zitiert, 20 Jahre lang in einem Kloster als Benediktinermönch. Mhm. Sie sind dann ausgetreten, das war so um die Jahrtausendwende, 2001, haben dann geheiratet. War Ihnen der Sinn des Klosterlebens dann mal abhanden gekommen?
Nein, es war nicht der Sinn des Klosterlebens, der abhanden gekommen war. Es war die Lebensform, die für mich nicht mehr sinnvoll war. Also mein Glaube, meine religiöse Überzeugung, die hat sich nicht gewandelt, die hat sich in dieser Zeit eher gefestigt. Aber die Form, wie wir das als Gemeinschaft gelebt haben, die konnte ich so für mich nicht mehr vertreten. Da habe ich zuerst mal ersucht um eine Auszeit, um eine Beurlaubung und habe mich dann entschieden, ein anderes Leben weiterzuführen. Wobei die Tatsache, dass ich dann geheiratet habe, das kam erst viel später nach meinem wirklichen Entschluss, aus dem Kloster auszutreten.
Das heißt also, Sinn hat auch was Prozesshaftes, also das ist immer auch eine Reaktion auf Umstände. Das ist so ein Geschehen von Eindrücken und Reaktionen. Oder wie würden Sie es beschreiben?
Also Sinn, gleich wie schon angedeutet, diese Wertefrage oder die Wertigkeiten, die sind in einem Leben prozesshaft und sie sind es hoffentlich. Wenn man sagt, das ist es für mich, dieser Punkt, dann wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch irgendein Ereignis das irgendwann in Frage gestellt. Und dann bin ich ziemlich erschüttert, wenn sich das nicht so erfüllt, wie man sich das erwartet hat. Ich glaube, dass wir immer damit rechnen sollen, ich würde nicht sagen müssen, aber wir sollten damit rechnen, dass sich unser Leben verändert, dass unser Leben im Prozess ist. Und es gibt einen bekannten Österreicher, der, zu dem wurde mal gesagt, na, bleiben Sie so, wie Sie sind. Und der hat darauf zurückgesagt, naja, wenn Sie das nochmal zu mir sagen, dann schicke ich Ihnen meinen Anwalt. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte nicht bleiben, wie ich bin. Also ich glaube, dass wir egal in welcher Lebensphase wir sind, immer uns entwickeln dürfen, dass wir uns weiter neu entscheiden können, wohin soll unser Leben gehen. Das heißt nicht, dass wir alles in Frage stellen, keineswegs. Aber doch hinschauen, wie schaut meine Beziehung aus, wie verbringe ich meine Tage, meine Freizeit, wie gestalte ich mein Leben, wenn ich aus dem Berufsleben ausscheide oder wenn ich einsteige, wie auch immer.
Christoph Flick ist Studiogast hier bei HR2 Kultur lebenswert und wir interessieren uns für Ihre Lebenserfahrung. Was würden Sie sagen, ist der Sinn in Ihrem Leben? Haben Sie mal Dinge erlebt oder erfahren, die Ihnen das geklärt haben, wo Sie anschließend gesagt haben, ja, ich bin mir jetzt klarer darüber, was der Sinn in meinem Leben ist? Rufen Sie dann einfach an 069 155 6126 oder schildern Sie uns ganz alltäglich, was finden Sie sinnvoll von dem, was Sie erleben, was Sie in Ihren Beziehungen umsetzen, was Sie in Ihren Aufgaben umsetzen, was Sie in Ihren Engagements umsetzen. Wo erleben Sie Sinn? Darüber würden wir uns gerne mit Ihnen austauschen. 069 155 6126. Oh, ain't that sweet, Harry Connick Jr. war das auch selbst als Solist am Piano. Hier ist HR2 Kultur lebenswert. Und wir fragen heute, was den Sinn des Lebens ausmacht. Und wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen zu dieser Frage mitteilen. Die Telefonnummer hier ins Studio von HR2 Kultur ist 069 155 6126 und Ihr und mein Gesprächspartner ist Christoph Schlick. Er ist Leiter und Gründer des Sinnzentrums in Salzburg. Und wir haben einen ersten Anrufer. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Sohn. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Herr Hofmeister. Guten Tag, Herr Schlick.
Schönen Nachmittag.
Herr Sohn, welche Erfahrung bringen Sie mit für Ihr Telefonat jetzt?
Ja, also Ich war bis zu meiner Rente als Sozialpädagoge in verschiedenen Einrichtungen für Menschen mit Körperbehinderung und geistiger Behinderung angestellt und habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Also das heißt, ich habe mein Leben aufgebaut, gestaltet, um für andere Menschen da zu sein und auch zu helfen, obwohl ich das zu helfen in Anführungszeichen setzen will.
Das ist eine sehr schöne Tätigkeit, ja.
Das war für mich sehr wichtig und dazu kam, in einer Familie zu leben, wo Harmonie sehr wichtig war. Und diese beiden Punkte haben mein Leben gestaltet, ja. Mhm. Und als dann meine Frau starb, war ein Punkt schon mal weg, nicht mehr erreichbar. Und als ich dann noch durch die Rente meinen über alles geliebten Beruf verloren habe, da bin ich in ein riesengroßes Loch gefallen.
Es waren im Grunde zwei Sinndimensionen, zwei Säulen im Grunde, Sinnsäulen, kann man fast sagen, Ihres Lebens waren irgendwie weg dann, oder?
Ja. Das war es. Und weil ich mich immer sehr konzentriert habe, ich habe so meine Wünsche und meine Bedürfnisse immer zurückgestellt, also immer an die zweite, dritte, was weiß ich für eine Stufe, ja. Und da war dieses Hauptthema für mich weg, ja. Mhm. Und da wollte ich dann aus diesem Kreislauf ausbrechen und habe deswegen eine Psychotherapie angefangen. Und es geht mir heute besser, denn ich habe einen Satz meiner Psychotherapeutin, den habe ich, wenn Sie so wollen, als Bild über mein Schlafzimmerbett gehängt, nämlich, Sie sind der Prototyp des hilflosen Helfers.
Ich finde das sehr schön, dass Sie sagen, es war so, dass Sie in einem Loch waren, aber dass Sie offensichtlich es auch wieder geschafft haben, aus diesem Loch herauszukommen.
Ja, aber es war sehr schwer und es hat sehr lange gedauert.
Ja, aber Sie haben es geschafft.
Ich habe es geschafft.
Ja, das finde ich schon sehr gut. Und ich würde vielleicht etwas gern ergänzen zu Ihrem Leben oder vielleicht Ihnen noch einen anderen Satz gerne mitgeben. Das, was Sie erlebt haben mit Ihrer Frau, diese Harmonie, diese Beziehung, die Familie, da haben Sie ja ganz viel und ganz Tolles erlebt. Und Sie haben gesagt, da war das ganz weg. Ja? Das, was Sie erlebt haben, das kann Ihnen niemand wegnehmen. Die Frau ist nicht mehr da, aber das Erlebte kann Ihnen niemand wegnehmen, außer Sie vergessen es.
Nein, das vergesse ich nicht.
Nein, genau. Und das gibt Ihnen, glaube ich, oder zumindest ist das auch meine ganz persönliche Erfahrung, das gibt uns die Kraft, auch dann wieder über schwierige Phasen hinwegzukommen. Ebenso auch das, was Sie für Menschen in diesen Einrichtungen als Sozialpädagoge getan haben, das können Sie jetzt nicht mehr tun, aber das, was Sie dabei erlebt haben, dieses Lächeln, den Dank, die Erfahrung, das ist ein Dank, eine Kraft, die Ihnen bleibt, auch für viele Jahre nach dieser aktiven Tätigkeit.
Das ist richtig. Und wenn ich noch was ergänzen darf, ich möchte noch sagen, wenn ich heute einkaufen gehe, wenn ich durch die Stadt gehe und so weiter, und sehe Rollstuhlfahrer mit ihren Betreuern, Betreuerinnen, ja, mir blutet das Herz.
Warum erklären Sie uns das, Herr Sohn? Was ist der Punkt?
Ja, weil ich nicht mehr derjenige bin, der als Betreuer, Anführungszeichen, kein schönes Wort, aber als Mitarbeiter mit diesen Menschen arbeiten darf.
Vielleicht gibt es aber doch irgendwo eine Möglichkeit, wo Sie jemanden unterstützen können. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Gesundheitszustand oder wie aktiv Sie noch sind, aber vielleicht gibt es auch nur die kleine Hilfe irgendwo, wo Sie auch noch Ihre Erfahrung weitergeben können. Ich möchte einen anderen Vergleich sagen. Ich lebe ja in den Bergen. Und die meisten können sich erinnern, dass sie irgendwann mal auf einem Berg waren und einen ganz tollen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gesehen haben. Also ein ganz tolles Erlebnis. Und ich hoffe, jeder von uns hat irgendwann mal in seinem Leben, sei es am Meer oder am Berg oder sonst wo, so einmalig, also wir haben tausende Sonnenauf- und Untergänge erlebt, aber manche waren besonders. Und dieses einmalige Erlebnis, das lässt uns auch ein Hochgefühl kommen und eine Dankbarkeit wachsen, auch wenn wir vielleicht gar nicht mehr die Chance haben, ans Meer zu fahren oder auf den Berg zu gehen. Aber dieses einmal, das lässt in uns ein Feuer wach bleiben, das wir auch weitergeben können. Und wenn Sie sagen, Sie haben mal Menschen gut begleitet in Ihrem Rollstuhl, vielleicht gehen Sie hin und sagen beim nächsten Mal, wäre so ein kleiner Tipp von mir, sagen zu dem Betreuer dort, ich finde das ganz toll, was du tust, ich habe es auch genossen. Vielleicht ist das der Beitrag, den Sie leisten können.
Das war ein sehr gutes Wort, ein sehr guter Satz.
Schön. Vielen Dank. Ja, Herr Sohn, haben Sie vielen Dank für Ihre Erfahrungen und wir freuen uns natürlich, wenn wir Echo erzeugen konnten mit dem, was wir jetzt besprechen konnten. Christoph Schlick ist unser und Ihr Gesprächspartner und die Telefonnummer ist 069-155-6126. Herr Schlick, eine Sache fiel mir noch auf. Herr Sohn hat berichtet, dass er in ein Loch gefallen ist. Und er hat dann gesagt, ich habe über lange Zeit zu wenig an mich selbst gedacht. Ist das so, dass in dem Wurzelgrund eines Lebens, das dann zum Teil sehr stark nach außen geht oder in die Hilfe eines solchen Berufes, dass man dann eben in der Versuchung steckt, seine eigenen Wurzeln, also sein eigenes Ich, so ein bisschen zu vernachlässigen?
Ja, das ist leider so, dass wir, ich habe früher schon mal das Wort Balance gesagt, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, zum Beispiel die Balance beim anderen zu sein oder bei sich selbst zu sein, dass man auf die achten muss. Und gerade Menschen in so helfenden Berufen, die so toll engagiert sind, also da gibt es ja die verschiedensten Arten, die finden sehr viel Erfüllung und Sinn in dieser Hingabe. Aber man kann auch zu viel hingeben. Man kann auch manchmal sich selbst in der Aufgabe aufgeben. Und auf das gilt es doch immer wieder zu achten, wer bin denn ich und was ist denn mir wichtig? Das kann nicht nur in diesen Form von Beruf sein, das kann auch sein, wenn ich mich in irgendeinen anderen Beruf, in meine Aufgabe zu sehr hinein versetze, das, was wir heute so als Wort des Burnouts nehmen und des Ausgebranntseins, wenn ich mich da zu viel verausgabe und zu wenig auf mich achte, ich möchte jetzt nicht sagen, aufs Ego zu schauen, oder, sondern wirklich zu wissen, ist es mir das jetzt wert und mache ich das gut? Die Menschen, die das in einer guten Balance haben, die werden sowas wie eine Burnout-Erfahrung gar nicht machen. Mhm. Ja, sondern die werden dann sagen, na, das mache ich einfach, das ist gut. Und die kriegen auch Familie und Kinder und Arbeit gut unter einen Hut. Andere, die nicht auf die Balance schauen, denen passiert es manchmal. Und das ist eher ein Warnzeichen, würde ich sagen, dass sie in ein Loch fallen. Mhm. Das ist jetzt noch nichts Schlimmes, ja, oder nichts Pathologisches. Aber dann darf man sich auch wieder neu besinnen. Und der Herr Sohn hat das jetzt so schön gesagt, einen Leitspruch, einen neuen Leitspruch über sein Bett hängen, und dann darf man sich neu orientieren mit einer neuen Wertigkeit.
Christoph Schlick hier im Studio in HR2 Kultur Lebenswert, 069 155 6126, die Telefonnummer zu uns ins Studio. Das Mirage Quintett mit der Suite Opus 34 von Marcel Tounier mit dem Titel Fett, ein Fest. Ja, da sind wir schon bei den Feiertagen, an denen es hier in HR2 Kultur die Gespräche am Feiertag gibt. Was meinem Leben Sinn gibt, das ist heute das Thema. In welchen Momenten empfinden Sie Ihr Leben als sinnvoll oder wo erleben Sie den Sinn Ihres Lebens, in einer Tätigkeit, in einem Engagement? Können Sie zum Beispiel sagen, alles hat einen Sinn, das mir begegnet, auch das Schwere? Haben Sie eine Lebensaufgabe, wo Sie sagen, das ist zum Sinn meines Lebens geworden? Dann erzählen Sie uns davon, 069 155 6126. Und diese Telefonnummer hier ins Studio hat Frau Marquardt gewählt. Ich begrüße Sie. Einen schönen guten Abend, Frau Marquardt.
Guten Abend.
Schön, dass Sie anrufen. Und welches Engagement, welchen Sinn im Leben bringen Sie mit ins Gespräch hier?
Ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich nach vielen wirklich schweren Jahren und Tiefpunkten so einen Sinn für mich gefunden habe. Ich bin inzwischen pensioniert, also nicht mehr berufstätig, und ich setze mich für die Natur und den Naturschutz ein, also ehrenamtlich. Mhm. Und ich habe mir so als Spezialgebiet ausgewählt Libellenbeobachtung und Fotografie, habe hier im Landkreis einige Teiche, zu denen ich regelmäßig hinfahre, feststelle, welche Arten gibt es dort, das aufschreibe, kartiere und meine Ergebnisse dann am Ende der Saison, Ende Oktober, Anfang November, an den Libellenarbeitskreis Hessen schicke. Mhm. Aber das ist so die Vorstufe, aber dann, ich fotografiere dort ja auch, es ist eben so ein Hobby von mir, Naturfotografie, dann stelle ich auch Vorträge zusammen aus diesen Bildern und zeige die beim Naturschutzbund oder an anderen Stellen. Und mir geht es so darum, meine Freude, die ich dort erlebe, an andere auch weiterzugeben und auch, ja, auch von dem Wissen möchte gerne weitergeben, die Freude über die Schönheit der Natur. Und das ist für mich die Schöpfung. Also ich bin ein glaubender Mensch, die hinter dem allen steht. Und ich möchte etwas davon weitergeben, dass Menschen diese Wunder der Natur sehen und schätzen lernen und sich daran freuen können.
Frau Marquardt, Sie sollten jetzt mein Lächeln sehen. Ich könnte Sie gerne einladen in einen meiner Kurse oder Vorträge. Ich formuliere gern, dass wir den Sinn unseres Lebens in 5 großen Bereichen entdecken. 2 wurden vorhin schon gesagt, in der Begegnung mit Menschen oder in einer Aufgabe. Und ein ganz, ganz wichtiger ist dieser Bezug zur Natur. Ja. Ich glaube, ich sage das auch oft meinen Klienten, gehen Sie doch mal hinaus in die Natur und gehen nur einmal eine halbe Stunde und beobachten, ganz egal, was Ihnen auffällt, sei es im Frühjahr, sei es im Herbst, sei es im Winter, diese Begegnung mit der Natur kann Ihnen ganz neue Perspektiven schenken. Und Sie sagen das so schön, Ihre Erfahrung mit der Natur gibt Ihnen Sinn und dann haben Sie noch etwas ganz, ganz Schönes gesagt. Sie möchten diese Erfahrung und Sie nennen das Wesentliche dieser Erfahrung, und da geht mein Herz auch auf, weil das für mich so ein zentraler Begriff ist, diese Freude, die Sie daran haben, diese Freude auch weitergeben.
Ja,
also viel besser könnten Sie es gar nicht sagen. Da ist Ihnen, glaube ich, zumindest so wie das klingt, in Ihrem Leben oder jetzt auch nach Ihrer Pensionierung etwas ganz Großes gelungen und gelingt Ihnen. Sie können eine Begegnung mit der Natur aufbauen, Sie können da ganz viel Freude erfahren, und Libellen sind auch Tiere, die ich seit Kleinkind beobachte. Wir hatten bei meinen Großeltern einen Teich, die habe ich auch schon sehr genossen.
Ja.
Und diese Freude auch weiterzugeben, alle Achtung, ganz, ganz toll finde ich das, was Sie uns da erzählen.
Ja, und das ist für mich auch eine ganz, ganz große Kraftquelle. Also in den Jahren, als es mir wirklich ganz schlecht ging, da bin ich oft einfach nur rausgegangen in die Natur. Und da habe ich einmal kann man da auch ganz viel von Hoffnung schöpfen, wenn man im Winter sieht, die Knospen der Blüten, der Blätter sind schon da und überstehen diese kalte Jahreszeit. Und ich kann sicher sein, dass sie im Frühjahr wieder aufgehen.
Genau.
Das ist eine solche Verlässlichkeit auch. Ja.
Die Natur lebt uns etwas vor, was wir nicht wahrhaben wollen, dass unser Leben von Verlust, von Absterben, von weniger werden, aber auch von Wiederkommen und Wiederaufstehen und Kraft schöpfen geprägt ist. Wir können das nicht immer in diesem Jahreszyklus erleben, aber doch ist es ganz was Wesentliches, wenn wir die Natur beobachten können oder wenn wir das lernen, sie zu beobachten, wie Sie das sagen, im Winter sind schon die Knospen da, das Leben wartet schon drauf, auch wieder neu zu kommen, auch wenn die Umstände noch ganz hart sind. Und so passiert es uns in unserem eigenen Leben auch immer wieder. Manchmal scheint alles sehr, sehr lebensverneinend, lebensfeindlich zu sein, aber trotzdem wartet das Leben darauf, wieder aufzubrechen.
Ja. Und das ist ja für mich, das alles ist getragen. Also für mich ist mein Glauben mein wesentlicher Halt. Und das gehört ja einfach alles zusammen. Ich sage manchmal so, die Natur ist das Bilderbuch Gottes.
Mhm.
Ich kann das gar nicht trennen. Ich kann das gar nicht trennen und ich gehöre dazu. Wenn ich da so mehrere Stunden an einem Teich stehe, ich habe auch immer ein Fernglas dabei, um nochmal Feinheiten genauer zu sehen, dann habe ich das Gefühl, ich bin ein Teil.
Und das ist sehr schön so. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Marquardt, für Ihre Schilderung. Das war sehr inspirierend und wir konnten das gut nachvollziehen. Und die Libelle, dieses zerbrechliche Wesen, das ist ja auch im Grunde ein starkes Symbol für den Naturschutz, für das, was eben zerbrechlich ist, was geschützt werden muss. Vielen Dank dafür. Eine weitere Anruferin möchte anonym bleiben. Auch das ist hier in den Gesprächen am Feiertag natürlich immer möglich. Sie müssen nicht Ihren Namen sagen. Und ich begrüße diese Dame jetzt. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, wir sprechen über den Sinn des Lebens oder den Sinn eines Engagements. Ja. Was ist Ihr Zugang zu dem Thema?
Mein Zugang zu dem Thema ist eigentlich schon sehr früh in meinem Leben. Ja, habe ich gedacht, die Liebe. Also die Liebe jetzt nicht jetzt zu einem Partner oder irgendwie, sondern auch geglaubt, wie es halt Gott oder Jesus in die Welt gebracht hat. Mit Liebe kann man viel ändern. Habe ich versucht zu leben, bin dabei ganz schlimm. Eins aufs andere Mal, nachdem genommen wurde und es toll gefunden wurde, ja, sie verzeiht, weil sie liebt, sie hilft, weil sie liebt, ja, ich sag's mal ganz direkt, veralbert worden, kriege Vorwürfe gemacht, ja, du machst das ja nur, um gelobt zu werden, also ist schon schlimm. Und was mich halt belastet, der Sinn des Lebens geht mir unter meinem wirklich, immer noch Sinn, dass ich sage, nein, du darfst nicht aufhören, den Sinn des Lebens, es gibt auch noch einen anderen Sinn, im Lieben, Helfen und im Dasein verlieren. Ja, ich kriege da immer wieder Schläge rein, die wirklich schon teilweise, ja, die einen wirklich fertig machen und die eigentlich ihren Ursprung haben in Eifersucht, in wirklich leider extremem Hass, extremen Drohungen wie soziale Isolation. Also wenn du nicht so liebst wie eine Gießkanne, also so gleichmäßig, dann ja, musst du damit rechnen im engsten Familienkreis. Also ich kriege meine Enkelin nicht zu sehen, wenn ich den Vater oder den Umgang eines anderen Menschen in der Familie nicht so toleriere, weil da gibt es Dinge, die für mich halt ja über die Grenze des zu Tolerierenden gehen, ja, dann kriege ich die auch präsentiert. Das ist ganz egal, ob ich mit meinen 4 Beipässen, ja, komm mir fast zu drehen, auf der Intensivstation liege und kriege gesagt, nein, von meinem Kind, also meiner Tochter, und wir hatten immer ein gutes Verhältnis und da besteht ein solcher Hass drauf, das ist ganz extrem, dass ich mich frage, macht es noch Sinn, mein Leben vorwiegend auf die Schiene der Empathie, auf die Schiene der Liebe zu setzen, wenn so viele Rückschläge kommen?
Also ja, ich kann Sie gut verstehen und ich verstehe auch diese Erfahrung, die Sie gemacht haben, und manchmal ist es leider in unserem Leben so, dass wir ganz viel einsetzen und hergeben, aber dafür den Dank, den wir uns vielleicht ausrechnen oder erwarten dürften, nicht bekommen. Es ist leider so eine Tatsache. Ich kenne Sie jetzt und Ihre Umstände leider zu wenig und auch nicht, wie die Familie so rundherum ist. Und Sie haben offensichtlich auch gesundheitlich massiv zu tun und sich eingesetzt. Ich möchte mich...
Dank erwarte ich gar nicht und das wird mir hervorgehalten.
Aber ich weiß, dass leider diese Mechanismen sind. Ich kann nur Ihnen ganz klein anbieten, dass das, was ich so von Ihnen höre, eine ganz großartige Leistung ist, zumindest wie ich das höre. Und ich aus meiner Erfahrung möchte mich bei Ihnen bedanken, erstens, dass Sie uns das so sagen und dass Sie sich so eingesetzt haben, aus Ihrem Glauben heraus, aus Ihrer Liebe heraus. Und ich würde vertrauen darauf, dass auch Ihre Familie irgendwann mal das erkennen wird und Ihnen das auch zurückgeben kann. Danke für Ihren Beitrag.
Danke auch. 069-155-6126, die Telefonnummer hier zu HR2 Kultur. Schmidt Obsession mit Troublant Bolero, ein Stück von Django Reinhardt. Hier ist HR2 Kultur lebenswert, die Gespräche am Feiertag, und Unser Thema ist der Sinn des Lebens. 069 155 6126 ist die Nummer hier ins Studio. Und mein und Ihr Gesprächspartner ist der Theologe, Logotherapeut und Leiter des Salzburger Sinnzentrums, Christoph Schlick. Und am Telefon begrüße ich jetzt Frau Bernhardt. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, Sie hatten auch den Mut anzurufen, Frau Bernhardt, und wollen uns über Sinn des Lebens über den Sinn des Lebens mit uns sprechen. Was bringen Sie für ein Thema ein?
Ganz tief möchte ich nicht greifen. Also ich bin jetzt 80 Jahre alt, Mutter von 6 Kindern, inzwischen 10 Enkelkindern.
Wow.
Und von Beruf war die Pädagogik allerdings abgekürzt aufgrund meiner eigenen Familiensituation. Und neuerdings, ich möchte das viele Schwere in meinem Leben ausblenden, gefällt es mir gut, dass wir hier in Laubach, wo ich lebe, Laubach in Oberhessen, da ist eine Einrichtung, eine Oberstufe getragen von der evangelischen Kirche. Ich bin katholisch. Und dort ist neuerdings eine Klasse eingerichtet. Früher war das war dort auch Internatsbetrieb, ist nicht mehr. Aber jetzt hat man wieder eine Internatsklasse. Das heißt, die Leute können dort auch wohnen und sich selbst versorgen und unterrichtet werden in der deutschen Sprache mit dem Ziel der maximal Realschulabschluss. Und da habe ich mich bereit erklärt.
Sie meinen, Entschuldigung, die Leute können unterrichtet werden in der deutschen Sprache. Welche Schüler sind das denn? Was sind das?
Asylbewerber.
Ach, Asylbewerber. Ist mir entgangen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesagt hatten. Das ist eine wichtige Information.
Und ich bin nun ein bisschen entgegen der allgemeinen Tendenz, über Asylbewerber, also sie so einzustufen, weil man mal irgendwas gehört hat. Meine beiden Schüler, mit zwei Leuten habe ich es zu tun. Mhm. Der Ali kommt aus Syrien und der Saresh kommt aus Eritrea. Und ich habe mich einfach bereit erklärt auf Bedarf hin. Mittlerweile ist es so, sie kommen zu mir, wenn sie etwas brauchen. Und wir lernen gemeinsam Deutsch mit den Fragen, die sie haben, schriftlicherseits. Und das Neueste ist, dass sie nun ein Praktikum zu absolvieren hatten in einem Betrieb. Und das war sehr positiv, was jetzt Ali mir unterbreitet hat. Er war hier in einer Bank. Und da ist man ihm sehr entgegengekommen und er hatte nun die Fragen, wie er nun diesen Bericht eben schriftlich zu formulieren hatte. Das haben wir dann gemeinsam versucht, auf die Beine zu stellen. Und das war nun sehr positiv, weil man ihm dort richtig gut entgegenkam und er selber ist auch sehr positiv. Was schwierig ist, ist die deutsche Formulierung, sprich schriftlich gut Deutsch, die Wörter eben richtig Deutsch zu schreiben, was ja schwer ist. Deutsche Sprache ist schwer. Mhm. Wohingegen der Saresh andere Erfahrungen gemacht hat, der war in einer Werkstatt, wo man ihm überhaupt nicht entgegenkam. Das heißt, er hatte Putzaufgaben zu erledigen. Das heißt, es war keine Förderung. So, das ist das, was ich zu sagen habe.
Mhm. Frau Bernhardt, Sie klingen nicht wie eine 80-jährige Dame, Sie klingen wie eine 50-jährige, voll engagierte Frau in dieser Arbeit. Und dazu möchte ich Ihnen wirklich sehr herzlich gratulieren. Sie haben für mich einen Schlüsselsatz gesagt. Mit 80 Jahren haben Sie viel erlebt. Sie haben 6 Kinder, Sie haben 10 Enkelkinder, falls ich mir das richtig gemerkt habe. Und Sie haben dann einen Satz gesagt, ich möchte das viele Schwere aus meinem Leben jetzt ausblenden und haben uns dann erzählt, wie Sie sich jetzt als 80-Jährige engagieren. Und das finde ich so toll. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können uns auf das Schwere, auf das Negative konzentrieren und Sie könnten uns jetzt auch 3 Minuten lang eine Jammergeschichte Ihres Lebens erzählt haben.
Das bringt nichts.
Genau, das ist der Punkt. Denn es gibt leider sehr viele, die sich auch lange Zeit bejammern oder beklagen können. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern ich glaube, man kann auch, wenn man Schweres erlebt hat in seinem Leben, immer wieder den Blick in eine andere Richtung wenden und dann etwas Positives finden. So wie Sie jetzt diese Aufgabe gefunden haben mit diesem, mit der Begleitung dieser beiden Asylwerber, vielleicht auch mit ihren Enkelkindern oder mit ihren Kindern, ganz egal.
Ja, das auch.
Sie haben eine Aufgabe.
Was sehr positiv war, das war unsere Studentenzeit. Wir haben ganz viel selber auf die Beine gestellt, abgesehen von den Professoren. Und das strahlt heute noch. Wir treffen uns heute noch zweimal im Jahr, diejenigen, die noch da sind. Und wir zählen noch davon. Und wir haben, also ganz, wir haben dann Leute eingeladen und wir wollten, und wir haben Fahrten organisiert. Und das ist eine Verbindung, das war so ein Kernstamm, der heute noch existiert. Und das ist etwas, was uns trägt, was mich auch trägt.
Sie haben etwas aus meiner Sicht trainiert, schon sehr früh, was Sie jetzt auch noch immer am Leben erhält, begeistert, woraus Sie jetzt noch Kraft schöpfen können und was Sie motiviert, etwas zu tun. Und ich glaube, auch jemand, der das vielleicht nicht so trainiert hat, hat immer die Chance, auch mit 80, sich etwas zu suchen, was ihm jetzt wichtig ist und was ihm jetzt auch eine neue Sinnperspektive gibt. Danke vielmals. Ich finde das ganz, ganz toll, was Sie uns da erzählt haben.
Vielen Dank, Frau Bernhard, für Ihren Anruf. Und ich begrüße jetzt hier im HR2 Kultur Lebenswert Telefon Herrn Segel. Und da steht das Stichwort Philosoph, Herr Segel. Denn das Stichwort Sinn ruft natürlich auch den Philosophen auf den Plan und damit Sie.
Oh, ja, vielen Dank.
Was bringen Sie an? Welchen Gedanken wollen Sie aus dem großen Kreis des Möglichen bei uns einbringen?
Oh je. Also ich habe da mal Philosophie studiert, aber das ist nicht meine Hauptsache. Nur ich sehe das Denken und Philosophie im Zusammenhang mit dem Leben. Das heißt, mein persönliches Leben ist gar nicht so entscheidend. Für mich ja. Was ich sagen will ist, es gibt so etwas wie einen Verlust des Denkens in der Öffentlichkeit. Also wenn ich die Öffentlichkeit sehe, dann ist es Gesellschaft, dann ist es Kultur und Politik. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber ich bin der Meinung, dass wir als Menschen, wenn wir uns solidarisch zeigen oder wenn wir uns feindlich zeigen, dass wir immer verknüpft sind mit anderen Menschen. Das klingt furchtbar theoretisch, aber es ist nun mal so, glaube ich. Und ich bin der Meinung, ich würde gerne eine Breche schlagen, in die Richtung, dass wir mehr darauf achten, uns nicht täuschen zu lassen durch in der Politik, durch Menschlichkeit, also durch die zur Schau getragene Menschlichkeit. Humanität ist etwas, was sich im Ganzen erweisen muss. Also jetzt bin ich sehr philosophisch, ja. Also was wollen Sie hören? Ich würde sagen, ich könnte von mir selbst erzählen natürlich, dass ich Schmerz kennengelernt habe, dass ich krank war, dass ich alleine mit zurechtkommen musste und muss. Und dass ich auch noch etwas vorhabe im Leben, obwohl ja meinen Traum zu erfüllen. Mhm. Und ich bin solidarisch mit der Frau, die von ihren Brüchen erzählt hat, auch mit dem, der von seinem Verlust von seiner Frau, den Tod seiner Frau erzählt hat. Und mit diesen Menschen kann ich solidarisch sein, wenn ich ihre Geschichte erlebe. Und es geht mir so im Leben, dass ich spüre die Kälte der Gesellschaft. Und ich sehe die letzten 40 Jahre, also ich bin ja auch schon ein bisschen in den Tagen des Alters angekommen, die letzten 40, 50 Jahre haben sich total verändert in diesem Land. Wir erleben wirklich eine totale Verschärfung der Zwänge an den Menschen, das meine ich. Mhm. Und ich finde, Therapie alleine, die sich auf den Einzelnen richtet, muss das im Blick haben, dass der Mensch, so wie er ist, immer wieder gebrochen ist von den Vorstellungen der Gesellschaft. Jetzt würde ich aber mal lieber Stopp sagen, damit Sie auch mal antworten können, ja?
Danke, Herr Segel. Sie müssen nicht Stopp sagen. Das ist, Sie haben etwas gesagt, das mich zum Nachdenken gebracht hat, weil Sie gesagt haben, dass Denken fehlt so in der Gesellschaft oder ein neues Denken oder ein anderes Denken. Und ich glaube, Therapie oder Beratung, aber auch, ich gebe Ihnen da ganz recht, nicht nur das Persönliche, auch die gesellschaftliche Entwicklung hat mit zwei Komponenten zu tun. Einerseits mit der Empathie, mit dem Gefühl, mit diesem im Bauch sitzenden Empfinden, ja, ich weiß, das tut mir gut, aber das braucht auch unsere ganze Kraft des Denkens und des Neudenkenkönnens, eines Gesellschaftsentwurfes im Großen und eines persönlichen Lebensentwurfes im Kleinen. Ich glaube, nicht nur das Fühlen alleine ist es, es ist auch das Denken, das uns einerseits als Möglichkeit geschenkt ist, aber andererseits auch als Entwicklungsherausforderung, dass wir uns da weiterentwickeln. Mir ist, wie Sie da gesprochen haben, ein Satz vom Max Planck eingefallen, der heißt, dass der Geist die Materie prägt. Und Geist ist etwas ganz, ganz Breites für mich. Das ist diese Fähigkeit zu denken, aber auch das Gefühl und auch der gesunde Kern, der in uns wohnt. Und wenn wir das nicht aktivieren, diese Fähigkeit, in der ganzen Bandbreite, wie ich es jetzt versucht habe zu sagen, dann wird sich unsere Gesellschaft nicht verändern und die Gesellschaft wird sich automatisch in eine Nutzgesellschaft, wie wir es heute erleben, entwickeln. Und ob uns das als Menschen gut tut, das wage ich ein bisschen zu hinterfragen.
Sehr, sehr schön. Also Sie drücken das nochmal aus, was ich angedeutet habe.
Vielen Dank, Herr Segel, für Ihren Beitrag und einen schönen Feiertagsabend noch.
Dankeschön.
Die Telefonnummer hier ins Studio von HR2 Kultur 069 155 6126. Das Haus heißt dieser Titel von Charlie Chaplin und es ist aus dem Film The Kid, der Vagabund und das Kind zu Deutsch, präsentiert vom Deutschen Sinfonieorchester Berlin unter Carl Davis. Ja, hier ist HR2 Kultur. Heute geht es um den Sinn des Lebens und wer wünscht sich das nicht, am Ende eines Lebens sagen zu können, ja, mein Leben, das war doch offenbar nicht sinnlos. Aber wann kann man das sagen, dass ich den Sinn des Lebens gefunden habe oder diese ewige Suche nach dem Sinn, dass sie einmal wirklich an ein Ende gekommen ist? Geht das überhaupt und gibt es nicht vielmehr jeden Tag neue Herausforderungen, die wieder zu beantworten sind mit sinnvollen Antworten? Erzählen Sie uns Ihre Lebenserfahrung dazu. Noch bis kurz vor 19 Uhr können Sie anrufen 069 155 6126. Und in der Leitung ist jetzt Herr Paskalidis. Einen schönen guten Abend Ihnen.
Guten Abend. Ich habe mit Interesse Ihre Sendung verfolgt.
Ja.
Ich bin 66 Jahre alt.
Ja.
Ich lebe seit 40 Jahren hier in Frankfurt. Ich habe immer nach der Suche gemacht, nach dem Sinn des Lebens. Also ich spreche jetzt von meiner Erfahrung. Diese Suche nach dem Sinn meines Lebens und der anderen, habe ich das Gefühl, ist der Mensch und ich auch nicht oft Antworten gefunden haben, neigte früher auch der Mensch, den Gott zu finden, dass eventuell diese Sinn begründet, dass der Gott mich gegeben hat und so weiter.
Mhm.
Also die Belege sind immer noch schwachdelikt für mich, obwohl sehr religiös von meiner Mutter durch Umstände erzogen bin.
Mhm.
Irgendwann habe ich anders, seit 20 Jahren genau, das Leben, den Sinn für meine Person anders zu sehen und zu erleben, weil ich habe festgestellt, auch weder die Philosophie noch die verschiedenen Leute, die mit der Seele des Lebens beschäftigt haben, die Theologie, richtige Antworten mir gegeben haben. Und ich habe festgestellt, dass der Sinn des Lebens ist total individuell, wie jede einzelne Person, der so von Geburt individuell und anders ist. Und allgemeine Regeln sind sehr schwer zu artikulieren, dass für alle gelten. Ich habe auch gehört, die mitsprechenden Leute heute, dass sie auch den Sinn Tag und Tag gesehen haben. Und das stimmt, ist beliebig. Für mich aber der Sinn des Lebens ist in dem Moment, wo ich lebe, fühle, höre, die Mitmenschen oder die Natur betrachte und so, da ist ein Sinn, dass ich mitmachen muss, und vor allem im positiven Sinn, wenn es geht, damit mich einigermaßen glücklich mache, aber auch die Umgebung, die Menschen, die mit mir in Kontakt sind, aber auch die Natur so mit Respekt zu betrachten, nicht was zuzufügen, das schadet. Und ja, mit diesem Alltagssinn, die ohne eine bestimmte Regel unterlegen ist, lebe ich sehr gut und glücklich. Mhm.
Herr Paskalidis, Sie sind perfekt zu diesem Thema passend aus meiner Perspektive, denn wir messen, Viktor Frankl hat einen Begriff geprägt, der heißt Situationssinn. Wir messen die Erfahrung von Sinn in den einzelnen Situationen. Und ich habe das jetzt leider nicht schnell genug mitschreiben können, wie Sie gesagt haben. Der Sinn meines Lebens ist dann, wenn ich lebe, wenn ich fühle, wenn es mir im Moment gut geht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig als eine persönliche Erfahrung, dass man im Moment diese Erfüllung findet und sagen kann, ja, das ist es jetzt für mich. Sie haben noch etwas Zweites gesagt, auf das ich hinweisen möchte. Sinn ist etwas ganz Persönliches, Sie haben gesagt, etwas ganz Individuelles. Wir können, und das ist immer eine große Gefahr, wenn wir sagen, ja, für alle muss das sinnvoll sein oder für dich oder für jenen. Das stimmt nicht. Sinn ist etwas, das ich mir persönlich aneignen darf. Ich kann es übernehmen, selbstverständlich. Ich kann es übernehmen von meinen Eltern, wie Sie haben gesagt, das haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, Ihre Religiosität, oder andere sagen, Sie übernehmen eine Tradition, weil Sie ein Unternehmen haben oder weil Sie sonst etwas haben. Sie übernehmen das für sicher sinnvoll. Aber es braucht immer die ganz eigene persönliche Entscheidung und das Individuelle. Und vielleicht erlauben Sie mir noch etwas zu ergänzen. Sie sind jetzt Grieche und können das gar nicht wissen. Und die meisten, die auch Deutsch als Muttersprache haben, wissen das auch nicht. Das Wort Sinn kommt von einem althochdeutschen Wort und das heißt Sinan. Und dieses Wort bedeutet im Althochdeutschen auf dem Weg sein. Und das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, dass man mit dieser Frage nach dem Sinn nie oder ganz selten angekommen ist, dass man sagen kann, so, jetzt ist es so und Punkt, sondern dass man immer wieder da auf dem Weg sein darf. Und weil Sie das eingebracht haben, dass für Sie Glaube etwas ganz Wichtiges ist, in der christlichen Geschichte wurden die ersten Christen die genannt, die auf dem Weg sind. Das ist eine ganz frühe Bezeichnung für die christliche Gemeinschaft. Sinn suchen heißt auf dem Weg sein. Glauben heißt auch auf dem Weg sein. Wir werden dort nie angekommen sein. Wir werden irgendwann mal hoffentlich die Fülle, und ich persönlich glaube ganz tief daran, dass wir diese Fülle unseres Lebens hier erfahren dürfen, aber auch, dass sie uns dann in einem neuen Leben geschenkt oder in einem weiteren, nein, nicht weiteren, im neuen Leben geschenkt wird. Aber jetzt ist es ein auf dem Weg sein.
Mhm. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Paskalidis. Das heißt, zunächst mal hat Herr Paskalidis gesagt, er sucht noch nach dem Sinn, aber dann hat er uns ja doch auch geschildert, dass er Sinnerfahrungen macht, indem er eben sich den Herausforderungen stellt oder auch den Erfahrungen des Tages stellt. Wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die sagen, ich suche meinen Sinn, also ich bin auf der Suche, welche Wegweiser empfehlen Sie? Worauf sollte man achten? Worauf achten Sie dann bei den Menschen?
Also ich versuche bei Menschen herauszufinden, in welche Richtung. Vieles wurde jetzt schon so genannt. Ist es die Natur? Ist es eine Arbeit, eine Aufgabe? Sind es Beziehungen? Ist es der Glaube, die Spiritualität? Ist es gerade die Auseinandersetzung mit mir selber, zum Beispiel, wenn ich etwas lerne oder wenn ich krank bin? Also das ist auch ein Thema, wenn ich mich mit mir auseinandersetze, welchen Sinn hat diese Phase meines Lebens? Und in diesen Bereichen hinzufühlen, was ist es denn im Moment, das mich aufrichtet, das mir Kraft gibt, das mir noch Freude gibt, trotz mancher Widerwärtigkeiten. Wir arbeiten immer wieder stark auch mit inneren Bildern, also vielleicht noch besser mit der Sehnsucht. Was ist denn die Sehnsucht eines Menschen, die ihn bewegt, in der Früh aufzustehen, sein Leben zu gestalten? Das ist im Kleinen so ein Antrieb, aber was brennt denn, welches Feuer brennt in einem Menschen, einer Frau, einem Mann, egal welchen Alters? Was möchte man denn erleben, was möchte man denn vielleicht noch umsetzen oder was hat man denn so als Entwurf vor sich?
Das heißt, Sie fragen nach der Sehnsucht, Sie fragen nach dem, was unruhig macht, was noch aussteht, wo noch etwas unabgegolten ist und gehen auf die Suche danach. Da zeigt sich eben Sinnpotenzial. Christoph Schlick ist hier im HR2-Studio zu Gast und wir sprechen über den Sinn des Lebens, nicht zuletzt mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern von HR2 069 155 6126, die Telefonnummer. Wynton Marsalis in the Court of King Oliver. Hier ist HR2 Kultur, lebenswert, die Gespräche am Feiertag. Wir kümmern uns heute um den Sinn des Lebens und eine weitere Lebenserfahrung. Dazu hat ein Hörer einzubringen, der unsere Telefonnummer gewählt hat. Wenn wir es richtig verstanden haben, ist es Herr Bornschier, ist der Name korrekt? Guten Abend erstmal.
Ja.
Ah, sehr schön. Ja, welchen Sinn bringen Sie in die Sendung ein?
Ja, ich verfolge Ihre Sendung mit großem Interesse.
Das ist
und
schön.
Ja, ich bin 66 Jahre. Für mich stellt sich die Frage, was mache ich, wenn ich nach den Sommerferien in Rente gehe? Also ich bin eigentlich schon vor einem Jahr pensioniert worden, mache aber weiter, weil sich kein Nachfolger gefunden hat. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass ich anderen Menschen eine Freude machen kann und dass mir das sehr, sehr viel zurückgibt. Und da sehe ich einen Sinn darin. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich einen Sinn fürs Leben
wie
zu verschaffen.
Wie tun Sie das, Herr Bornschier? Wie tun Sie das? Wie machen Sie anderen Menschen Freude?
Ja, ich bin Instrumentallehrer und vielen Dank nochmal für die schönen Trompetenklänge. Ich spiele selbst Trompete und ich habe heute zum Beispiel drei Schüler unterrichtet im Fach Trompete, habe mit denen Stücke geübt, die sie am Samstag vorspielen sollen. Nun war die Probe nach kurzer Zeit vorbei, die haben alle Stücke fast fehlerfrei gespielt und ich wollte Schluss machen und die haben aus freien Stücken gesagt, wir wollen das nochmal spielen. Da haben wir das ganze Programm nochmal von vorn bis hinten durchgespielt. Das kam von den Schülern, es kam nicht von mir. Ne? Und dann spüre ich, wenn ich anderen Menschen eine Freude machen kann, darin liegt der Sinn des Lebens. Also das macht für mich sehr viel Sinn, anderen Menschen eine Freude zu machen. Das kann man natürlich auf anderen Gebieten genauso, was viele Vorredner ja schon wiederholt gesagt haben, zum Beispiel in der Behindertenbetreuung. Und allen gemeinsam ist, denke ich, eine große soziale Komponente. Das soziale Engagement gibt mir einen Sinn oder das Gefühl, dass mein Leben nicht sinnlos ist. Ich kann das natürlich auch über Gott machen, den Umweg über die Religion. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, wie einer der Vorredner betont hat. Aber ich denke mal, dass es nicht nur darauf ankommt, für sich selbst in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das ist, finde ich, sinnlos. Ne? Das wäre jetzt das Gegenteil. Oder das Gegenteil von Sinn ist, was der IS zum Beispiel macht, ne? Andere Menschen töten und sich da damit irgendwo Ja.
Und eigentlich ungefragt sinnlos. Ne?
Ich glaube, na, also da muss man nicht lange begründen. Nicht beide hinterfragen. Oder ich frage mich auch manchmal, wenn ich so Porsche-Fahrer sehe, ne, was denn Sinn macht das mit dem Porsche jetzt mit 200 km/h über die Autobahn zu fegen? Ne? Also sehe ich keinen Sinn drin. Ne? Oder halt Millionen und Milliarden zu scheffeln, wie verschiedene Leute machen. Ich wüsste damit gar nichts anzufangen. Das hätte für mich keinen Sinn. Für mich stellt sich jetzt allerdings die Frage, was ich danach mache. Ne? Sollte mein Nachfolger meine Stelle antreten nach den Sommerferien, das wäre dann im August, dann muss ich mir die Sinnfrage neu stellen. Ich muss mir eine neue Aufgabe, also Sinn hat auch was mit Aufgaben zu tun, eine neue Aufgabe stellen und versuchen mir dort den Sinn zu holen.
Also danke für Ihren Beitrag. Als erstes ein bisschen humorvoll. Sie kennen wahrscheinlich Udo Jürgens als Musiker, also diesen österreichischen Chansonnier, der singt mit 66 Jahren, ist lang noch nicht Schluss. Also Sie sind jetzt 66 Jahre, da kommen noch ganz viele Aufgaben und Möglichkeiten, gerade für Sie als Musiker. Wenn Sie sagen, mit Musik haben Sie Menschen Freude gemacht und gegeben, Musik ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, um die Wertigkeiten zu sehen. Ein Musikstück ist mit dem letzten Ton, wenn der verklingt, ist das Musikstück vorbei. Das ist ein Unterschied zu einem Maler oder zu einem Baumeister, also Maler als Künstler meine ich, oder einem Baumeister. Die Vergänglichkeit des Musikstückes ist sehr, sehr deutlich. Doch die daraus gewonnene oder geschenkte oder erlebte Freude, die kann ja manchmal tragen durch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Sie haben sehr viel Freude geben können oder durch Ihren Unterricht, dadurch, dass Sie Menschen begeistert haben, dass die das weitergegeben haben. Und wenn ein Trompetenschüler vielleicht nur seiner Großmutter zum Geburtstag ein paar Töne, die nicht noch ganz sauber waren, vorgespielt hat, diese Großmutter hat sich sicher so gefreut und Sie hatten im Hintergrund den Verdienst. Das war doch ganz was Tolles, das Sie erreicht haben. Und ich glaube, auch wenn Sie jetzt aus dem Schuldienst oder aus dieser Lehre ausscheiden, es wird viele Menschen geben, denen Sie weiterhelfen können, die Sie motivieren können. Und so geht es uns doch in vielerlei Hinsicht, nicht nur als Musiker. Immer wieder geht es um die Motivation, so wie der Herr, der vielleicht einem anderen Behindertenbetreuer sagen kann, es ist toll, was du tust, dass man da dran bleibt. Und mit 66 haben sie, glaube ich, noch sehr viel Kraft, Privatschüler zu haben, in irgendeiner kleinen Organisation vielleicht wen zu unterrichten. Also ich versuche auch immer in den Beratungen nicht nur so große allgemeine Themen anzureißen, sondern auch mit jemandem ganz konkret zu suchen, wo könntest du denn deine Fähigkeiten noch einsetzen? Bisher war das die letzten Jahre und Jahrzehnte bei Ihnen in ganz konkrete Bahnen gegossen. Jetzt sind diese Bahnen mal abgeschlossen, aber das sind ja nicht die einzigen, die es in einem Leben gibt. Und ich glaube, da werden sich viele für Sie auftun noch können. Mhm.
Ja, es ist kostet ein bisschen Mühe, mich umzusehen. Ich kenne hier ein Pastoren-Ehepaar, die sind schon seit über 10 Jahren pensioniert. Die sind sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe und organisieren hier ein Orchesterwochenende. Da helfe ich auch ein bisschen.
Na bravo.
Und also da tun sich schon neue Aufgaben. Also ein paar Betätigungsfelder habe ich bereits, aber das ist noch nicht alles. Also ich will auch ein bisschen verreisen, aber im Verreisen allein sehe ich keinen Sinn. Das ist mir zu wenig. Ne? Mhm. Man kann da natürlich auch sich selbst eine Freude bereiten, aber mir geht es darum, auch für andere Menschen da zu sein. Das gibt mir Sinn. Mhm. Also es ist immer diese soziale Komponente, die ich sehr stark betonen möchte, Soziales und auch Solidarität mit anderen Menschen, dass ich mit anderen Menschen mein Reichtum teile. Ne? Ich bin zwar nicht sehr reich, aber trotzdem, ich denke, man kann sehr viel mit anderen Menschen teilen.
Also Sie haben in der Musik einen Riesenreichtum, den Sie teilen können. Und Sie haben danke nochmal, Sie haben für mich ein Stichwort gesagt, es ist ein bisschen mühsam, dass man es jetzt neu organisieren muss, dass sie sich neu organisieren müssen. Ich glaube, das ist ein Stichwort für mich, das man auch noch mitnehmen kann. Ja, es ist mühsam, sich immer wieder neu aufzuraffen. Das zieht sich ja auch durch viele unserer Anrufer und auch durch meine persönliche Erfahrung. Ja, wir müssen immer wieder neu aufstehen, aber es gibt dann neue Möglichkeiten und es gibt neue Freude und es gibt neue Motivationen. Es ist ein bisschen mühsam, das, und das schreibe ich auch, ja.
Herr Bornschier, vielen Dank für Ihren Anruf und ja, ich wünsche Ihnen gute Ideen und gute Wege, die sich auftun, damit Sie wirklich die Freude, die Sie haben, auch weiter verschenken können an der Musik. Und ich fand das Stichwort, dass das Soziale eben als sinnvoll empfunden wird von Herrn Bornschier, das spiegelt sich ja auch in dem, was Sie sagen, Herr Schlick, dass Sinn entsteht in Beziehungsdimensionen, ob nun zu mir oder zu einer Aufgabe. Aber offensichtlich sozusagen, es ist immer die Frage, wo ich in Beziehung gehe. Also dieses Stichwort, das Soziale, die Beziehung, das ist doch wirklich die Sinndimension per se, oder?
Also der Mensch ist nicht als Monade konzipiert, sondern in Beziehung. So werden wir Mensch. Wir überleben nur aus Beziehung zu unserer Mutter, mag die Beziehung gut oder schlecht gewesen sein. Ich glaube, wir sind darauf ausgerichtet, in Beziehung zu gehen. Frankl sagt es im Du, im Anderen. Es gibt so viele Theorien. Wir wissen heute aus der modernen Neurobiologie, dass wir nur in Beziehung überleben können und dass wir uns nur da entwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. In Beziehung zu mir, zum Anderen, bis hin zur Beziehung zu dem, was wir Gott nennen, auch wenn das manchmal ganz verschieden aussehen mag.
Es gibt noch ein anderes Wortspiel, das in Ihrem Buch eine Rolle spielt, was meinem Leben echten Sinn gibt, so lautet das Buch. Da sagen Sie, und das trifft ja auch für viele Anrufer zu, die sich in neuen Situationen vorfinden. Also das Leben stellt Fragen im Grunde. Und eine Frage, wie wir eben gehört haben, ist zum Beispiel: Du hast jetzt diese Möglichkeiten nicht mehr, deine Lieblingsbeschäftigung im Beruf auszuüben. Ja, aber jetzt ist ja die Frage, die das Leben stellt, welche weitere Möglichkeiten findest du? Und es geht Ihnen auch sehr stark darum, dass das wie ein Gesprächsgeschehen ist. Das Leben fragt und die Antwort muss gegeben werden.
Wir empfinden uns sehr oft, dass wir die Frage stellen, was sollen wir denn jetzt tun und so. Und Viktor Frankl sagt, nein, nicht wir stellen die Frage, sondern das Leben fragt uns. Und wir sind da im Dialog mit dem Leben. Es kommt ein Wort zu uns und wir geben Antwort. Wir sind dialogisch konzipiert. Ich und du und wir tauschen uns aus. Und dann entwickelt sich aus diesem Wort- und Antwortspiel eine vielleicht manchmal ein bisschen unangenehme Komponente. Nämlich für die Antwort sind wir verantwortlich. Also wir sind immer wieder dafür verantwortlich, welche Antworten geben wir auf die konkrete Situation unseres Lebens. Ganz egal, ob wir jung oder alt sind, ob wir jetzt gerade glücklich sind oder ob wir fragend sind. Es geht darum, Antworten zu finden und da dran zu bleiben, die für uns richtige Antwort zu geben, zu finden oder vielleicht sie zu revidieren.
Und auf der Basis eines doch sehr, sehr positiven Grundempfindens oder einer sehr, sehr positiven Grundüberzeugung, was das Leben angeht. Das Leben meint es nicht böse mit uns, oder?
Nein, ich zitiere gerne einen Satz aus meinem Buch, jetzt vielleicht zum Abschluss. Ich sage gern, wir lieben das Leben und das tun wir aus ganzem Herzen. Aber wenn wir entdecken, dass das Leben noch viel mehr uns liebt, dann verändert sich die Perspektive. Ich persönlich bin ganz überzeugt davon, dass das Leben es gut mit uns meint, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig ist.
Ja, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für diese Ausgabe von HR2 Kultur lebenswert. Die Gespräche am Feiertag gehen langsam zu Ende. Was meinem Leben Sinn gibt, das war heute unsere Frage. Und im Studio war zu Gast Christoph Schlick. Viel mehr zu diesem Thema gibt es in seinem Buch, was meinem Leben echten Sinn gibt. Was meinem Leben echten Sinn gibt. Das ist das Buch, das Christoph Schlick jüngst veröffentlicht hat. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch hier und dann heute Abend noch eine gute Heimreise nach Salzburg. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Beteiligung mit Ihren Lebenserfahrungen. Dann noch einen guten abends an diesem frohen Leichnamstag und weiter anregende Stunden mit HR2 Kultur.
Danke vielmals, es war sehr schön bei Ihnen.